Das NDR 2 Update um 5 mit Katrin Schlass.
In Manchester hat ein Attentäter 2 Menschen getötet und weitere verletzt. Die israelische Armee hat eine Initiative gestoppt, die Hilfsgüter übers Meer nach Gaza bringen wollte. Und 35 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es eine App für den früheren Grenzstreifen. Das war ein Schock für die Menschen in Manchester. In der englischen Stadt hat es heute einen Anschlag vor einer Synagoge gegeben. 2 Menschen sind ums Leben gekommen und 3 sollen schwer verletzt sein. Und das ausgerechnet heute am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. Franziska Hoppen, NDR 2 London, was hat sich da abgespielt?
Einiges ist weiterhin unklar. Was man sagen kann, ist, dass die Polizei gegen 9.30 Uhr Ortszeit Meldungen erhalten hat über ein Auto, das auf Passanten zugefahren sei und über einen Mann, der an der Synagoge erstochen worden sein soll. Die Einsatzkräfte haben dann zunächst 4 Opfer dort vorgefunden, mit Wunden bedingt durch ein Auto und mit Stichwunden. Eines der Opfer war anscheinend ein Sicherheitsmitarbeiter der Synagoge und 2, du hast es gesagt, sind mittlerweile gestorben. 3 weitere befinden sich in ernstem Zustand und werden behandelt. Die Polizei hat den mutmaßlichen Angreifer recht schnell durch Schüsse außer Gefecht gesetzt, konnte aber zunächst nicht bestätigen, ob sie ihn tödlich getroffen haben, weil er verdächtige Gegenstände am Körper hatte. Fotos zeigen so wie weiße Säckchen oder Pakete wie um den Gürtel geschnürt. Es ist deshalb ein Bombenentschärfungsteam gerufen worden. Die haben eine kontrollierte Sprengung vorgenommen und die Polizei hat jetzt vor kurzem bestätigt, auch der mutmaßliche Angreifer ist tot. Und während des Angriffs waren wohl viele Menschen für einen Gottesdienst in der Synagoge. Die konnten aber später sicher evakuiert werden.
Weiß man denn schon mehr über den Attentäter und die Hintergründe?
Also ich kann dazu derzeit keine seriösen Aussagen treffen. Die Polizei hat angedeutet, dass sie die Identität dieses Mannes kennt, aber aus Sicherheitsgründen könne sie dazu nicht mehr sagen. Und es hat in dem Zusammenhang wohl auch noch 2 weitere Festnahmen gegeben. Die Polizei hat jetzt gerade auch in der Pressekonferenz das Ganze als terroristischen Vorfall deklariert. Und man muss dazu sagen, heute ist ja der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur, ein Tag, an dem viele gläubige Juden in die Synagoge gehen, dahin unterwegs sind. Und die Anwohner, die hatten schon vermutet, in den Interviews, die die BBC da geführt hat, dass der Angriff ganz bewusst an diesem Tag geplant war und sagen auch, es hat die letzten 2 Jahre seit dem 7. Oktober so viel Antisemitismus gegeben. Es war eigentlich keine Frage ob, sondern nur wann sowas Schlimmes passieren würde.
Dankeschön, Franziska Hoppen, NDR 2 London. Es sollte um Hilfe für die notleidenden Menschen in Gaza gehen. Eine internationale Initiative wollte Hilfsgüter in das abgeriegelte Gebiet bringen, vom Wasser aus. Aber Israel hat den Zugang schon lange gesperrt mit einer Seeblockade. Die Aktivisten wollten es trotzdem versuchen, darunter auch Greta Thunberg und prominente Unterstützer. Sie waren mit gut 45 Schiffen losgefahren, obwohl man sie davor gewarnt hatte, dass die israelische Armee eingreifen könnte. Das hat sie dann auch getan und die Boote aufgehalten und umgeleitet. Bettina Meyer, NDR 2 Tel Aviv, wie ist das da abgelaufen?
Also es ist natürlich schwer zu sagen, in genau welcher Entfernung sich die Boote befunden haben. Mir ist aufgefallen, dass diese Flottille also nicht gleichzeitig losgefahren ist auf die Küste Gazas zu, sondern das ist in Stufen scheinbar passiert, sodass immer erst einige Boote sich genähert haben, die dann abgefangen wurden. Hier ist ja Yom Kippur und es gibt sonst kaum Möglichkeiten, an Informationen zu kommen, aber mir ist es gelungen, mit einer Anwältin der Aktivisten der Flottille zu sprechen. Und die hat mir gesagt, dass sie am Hafen in Ashdod, das ist in der Nähe des Gazastreifens, jetzt dann wartet und gewartet hat auf die Aktivisten, die alle im Hafen dann angekommen sind, die begleitet wurden dorthin vom Militär. Sie sollen bei Gesundheit sein, sie sollen sicher sein. Und sie wollte mit ihnen sprechen, um sie zu beraten, bevor sie den Behörden hier übergeben werden, die sie dann abschieben werden. Das haben wir gerade gehört von den Aktivisten jedenfalls, dass es wohl schon diese Gespräche begonnen haben, ohne dass dort Anwälte möglicherweise bei einigen Aktivisten dabei waren und dass das verurteilt wird. Wir können das aber nicht nachprüfen.
Um das vielleicht mal einzuordnen, wie völkerrechtlich auch bindend ist denn diese Seeblockade, die Israel da vor Gaza eingerichtet hat?
Das ist sehr umstritten. Da wir auch nicht genau wissen, wo genau dieser Abfang war, ist das schwierig zu sagen, ob sie sich wirklich in internationalen Gewässern befunden haben. Das behaupten aber die Aktivisten und sagen, dass es eben gegen das internationale Gesetz verstößt, dort abgefangen zu werden. Es ist so, dass es ein Kriegsgebiet ist. Also es ist sehr, sehr gefährlich, sich dem Gazastreifen momentan zu nähern. Ich selbst habe noch vor einigen Tagen ganz in der Nähe auf der israelischen Seite gestanden und direkt in eine Explosion geschaut. Insofern, Israel behauptet, es sei rechtmäßig, diese Blockade dieses Kriegsgebietes zu machen. Das wird verurteilt, muss man deutlich sagen. Und insofern steht da Aussage gegen Aussage. Das müssen Gerichte klären. Und ja, das ist also eine ganz diffizile Situation. Und hier wird ja auf beiden Seiten sich wirklich Aktivismus vorgeworfen.
Wie begründet Israel denn, dass es die Aktivisten da aufgehalten hat?
Ja, aus israelischer Sicht, also klar, Regierungssicht, hier wird das als Provokation gewertet, nicht als Hilfsaktion. Und sie haben, das muss man auch deutlich sagen, sie haben vorher angeboten, dass die Hilfsgüter den Hafen in Ashdod erreichen können, dass sie dort dann durchsucht werden, so wie das Standardprozedur ist hier in Israel für Hilfsgüter nach Gaza, und dass sie dann selber auch nach Gaza gebracht werden. Also es wurde Hilfe angeboten, das haben die Aktivisten abgelehnt. Ihr Ziel war es, sie allein in den Gazastreifen reinzubringen.
Dankeschön, Bettina Meier. Das wollten wir noch sagen in Tel Aviv. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, hatte der frühere Bundeskanzler Willy Brandt gesagt, nachdem die Mauer gefallen war. Das mit dem Zusammenwachsen ist so eine Sache. Auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung haben viele immer noch das Gefühl, dass Deutschland geteilt ist. Und an manchen Stellen sind die Unterschiede auch konkret messbar, bei den Löhnen und Gehältern zum Beispiel. An anderen Stellen ist der Riss aber zugewachsen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. An der früheren Grenze zwischen DDR und BRD gab es den sogenannten Todesstreifen. Das teilweise vermiente Sperrgebiet hat sich inzwischen in ein Biotop verwandelt, über eine Strecke von fast 1400 Kilometern. Um die zu erkunden, hat die Bundesstiftung Aufarbeitung zum Tag der Deutschen Einheit morgen eine App rausgebracht. Und damit kann man noch verschiedene Spuren erkennen.
Ziemlich klein ist die Fähre West-Prignitz, die gerade aus Pewisdorf im niedersächsischen Wendland über die Elbe tuckert und in Lenzen im äußersten Nordwesten Brandenburgs anlegt. Einst verlief in der Flussmitte die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Bewaffnete Posten patrouillierten. Direkt am Anleger steht noch ein Grenzwachturm aus Beton, heute eine Aussichtsplattform. Oben lässt Wolfgang Wetzel den Blick über den Fluss und die weite norddeutsche Landschaft schweifen. In seiner Kindheit hat er von der Westseite aus den mehr als 3 Meter hohen Grenzzaun auf dem Deich am Ostufer gesehen.
Sah mal aus wie eingesperrt. Der Zaun, der hat irgendwie Eindruck gemacht, war schon immer ein bisschen komisch.
Der massive Zaun ist längst verschwunden. Den Deich haben die Behörden verlegt, damit der unverbaute Fluss bei Hochwasser mehr Platz hat, berichtet Bettina Künast, die das Besucherzentrum des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Lenzen leitet.
Hier inmitten des UNESCO-Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe haben wir wirklich mitten in Europa eine naturnahe Flusslandschaft, wie man sie kaum noch findet.
Die Elbauen gehören wie die kompletten 1400 Kilometer der einstigen innerdeutschen Grenze, vom Süden Sachsens bis hoch zur Ostsee, zum Schutzgebiet Grünes Band. 40 Jahre lang hatten nur Grenzsoldaten Zugang zum Todesstreifen. Die Natur blieb relativ ungestört. Heute kann jeder und jede den Verlauf des Eisernen Vorhangs per Rad oder zu Fuß erkunden.
Die ehemalige innerdeutsche Grenze steht eben auf der einen Seite für die deutsche Teilung und das Leid, was die Menschen erfahren haben. Auf der anderen Seite steht es eben auch dafür, dass 89 die Teilung überwunden wurde.
Historikerin Franziska Kuschel ist wissenschaftliche Leiterin bei der Bundesstiftung Aufarbeitung. Die hat gerade eine App mit umfangreichen Informationen zur Geschichte der Grenze und des heutigen Grünen Bandes veröffentlicht. Autor Tom Galli hat dafür 900 Orte besucht, fotografiert und deren Historie recherchiert. Fotos von damals und heute zeigen die Veränderungen. Eine Wander- und Radroute über die gesamte Länge des Grünen Bandes ist ebenso verzeichnet wie viele lokale Rundwege. Tom Galli hat überrascht, wie präsent die Vergangenheit vor Ort noch immer ist.
Wenn man am Grünen Band mit Zeitzeugen spricht und die Menschen fragt, was hast du am 9. November 89 gemacht, kommt wie aus der Pistole geschossen eine Antwort. Das beschreibt jeder, der dort in der Region gelebt hat, als einen ganz wichtigen Zeitpunkt in seinem Leben.
Ein Beitrag von Sven Kästner. 35 Jahre Wiedervereinigung. Wie habt ihr die Wende erlebt? Das ist heute Abend auch Thema bei uns im NDR 2 Spezial ab kurz nach 18 Uhr.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.